Wir hören auf den Predigtext für diesen Palmsonntag aus Philipper 2 von Vers 5 bis 11. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Du großer Schmerzensmann, vom Vater so geschlagen, Herr Jesu, dir sei Dank für alle deine Plagen, für deine Seelenangst, für deine Band und Not, für deine Geißelung, für deinen bittern Tod. Dein Kampf ist unser Sieg, dein Tod ist unser Leben, in deinen Banden ist die Freiheit uns gegeben. Dein Kreuz ist unser Trost, die Wunden unser Heil, dein Blut das Lösegeld der armen Sünder Teil. Lass deine Wunden sein die Heilung unserer Sünden, lass uns auf deinen Tod den Trost im Tode gründen. O Jesu, lass an uns durch dein Kreuz Angst und Pein dein Leiden, Kreuz und Angst, ja nicht verloren sein. Und so dürfen wir an diesem Morgen vor dir stehen und dich ehren, dürfen dir immer wieder sagen und bekennen, wie unbegreiflich uns das ist, was du für uns und an uns getan hast und noch tust, und dich ehren und anbeten darüber, dass wir schon weiter sehen dürfen als über diesen Palmsonntag hinaus. Uns freuen an dem, der du für uns geworden bist. Und so wollen wir dich bitten, dass du jetzt zu uns kommst, dass du unter uns bist, uns anrührst, durch die Reihen gehst und das, was du für uns getan hast, an uns nicht verloren bleibt. Wir ehren dich und beten dich an. Amen.
Er hatte es wochenlang gesagt, immer und immer wieder gesagt. Und jetzt war es tatsächlich soweit, seine Füße standen in Jerusalem. Aber nicht irgendwie, auf eine ganz eigenartige Weise standen seine Füße in Jerusalem. Das, was da am Palmsonntag berichtet wird, ist eine so wichtige Zäsur, ein so wichtiger Knotenpunkt im Leben von Jesus, das durch den Heiligen Geist bewirkt, alle vier Evangelisten uns davon berichten. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, alle erzählen davon. Und mit allen unterschiedlichen Akzentsetzungen, die wir von den Evangelisten gewohnt sind, drehen sich dann doch die Vokabeln dieser Berichterstattung um zwei ganz, ganz große alttestamentliche Belegstellen dessen, was da abläuft bei diesem Einzug nach Jerusalem. Da taucht zum einen das Wort auf aus Sacharja 9. Siehe, dein König kommt zu dir. Siehe, dein König kommt zu dir. Das, was da abläuft, war keine touristische Aktion. Das, was da abläuft, war kein normaler Pilgerweg, wie ihn Tausende und Abertausende in diesen Tagen gegangen sind, um rechtzeitig zum Passafest in Jerusalem anzukommen. Das, was da ablief, war auch nicht irgendwie ein Selbstmordvorhaben nach dem Motto, irgendwie werde ich zu Tode kommen da oben oder wie auch immer Sie es beschreiben wollen. Das, was da ablief, war ein ganz eigenartiger Einzug eines Königs. Siehe, dein König kommt zu dir. Und das andere Wort, was immer wieder erwähnt wird, wenn es um Palmsonntag geht, ist dieser Satz aus dem 118. Psalm. Dies ist der Tag, den der Herr macht. O Herr, lass wohl gelingen. Hosianna, Hosianna, o Herr, lass wohl gelingen. Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Jetzt kommt der König, jetzt kommt der Sohn Davids, jetzt kommt er. Aber ganz eigenartig, wie er da einzog. Auf diesem Esel mit all dem, was dazugehört. Und diese Palmzweige und diese Kleider, über die er gegangen ist. Und dieses Publikum, wir kennen das ja alles. Und die Frage ist doch immer wieder am Palmsonntag, wie habe ich denn das zu deuten? Wie habe ich denn das zu deuten? Und eine ganz entscheidende Deutungsmöglichkeit, eine Deutungshilfe ist dieses Lied, das wir im Philipperbrief hier vor uns haben, was Sie gerade als Predigttext für heute Morgen gehört haben. Einer der Predigttexte, der vorgeschlagen ist für diesen Palmsonntag, ist dieses Deutungslied aus Philipper 2, der Christushymnus. Wir wissen ja nun ganz viel nicht, was wir gerne wüssten über dieses Lied. Und Sie wissen, immer da, wo man wenig weiß, wird viel spekuliert. Und natürlich über ganz wichtige Texte wie die Philipper 2, 5 bis 11, der ja in den Lutherbibeln zu Recht ziemlich fett gedruckt ist. Und viele von uns kennen die Verse ja in- und auswendig. Da ist eine unglaubliche Fülle von Texten entstanden. Wir wüssten so gern, zum Beispiel, ist das Lied denn von Paulus? Oder ist es denn von der Gemeinde damals? Wer ist denn der Autor dieses Liedes? Oder ist es vielleicht von Paulus um eine bestimmte ganz wichtige Kleinigkeit ergänzt worden, die ins Reimschema gar nicht reinpasst? Wir kommen gleich noch drauf. Wir wissen viele Dinge, wissen wir einfach nicht. Und natürlich, Philipper 2 ist eine Flut, eine Fülle, ganz, ganz klar. Und ich habe heute Morgen gedacht, dass wir einfach ganz elementar, ganz elementar versuchen, ein paar Schneisen in dieses große, wunderschöne, bekannte Deutungsstück für Palmsonntag hineinzugeben. Und eine Schneise ist, ein Text hat einen Anfang und ein Ende. Das ist das Erste. Also, wir schauen, was ist am Anfang und was ist am Ende. Dann erleben wir im Hören des Textes, es gibt ein Unten, es gibt ein Oben. Und das Dritte ist, es gibt einen davor und einen danach. Schaffen Sie das bis zum Mittagessen zu behalten? Ich glaube ja. Also ein Anfang und ein Ende, ein Unten und ein Oben, ein davor und ein danach. Das ist die schlichte Gliederung für einen gewaltigen Text. Und ich hoffe, dass es Ihnen hilft, ein wenig mit diesem Text dann klarzukommen. Was ist denn das, was hier am Anfang und am Ende berichtet wird? Am Anfang wird uns berichtet, was Jesus getan hat. Und am Ende wird uns berichtet, was Gott der Vater daraus werden ließ. Denn in diesem Text, das haben Sie ja gehört, und Sie kennen ihn ja, meine Güte, in diesem Text wird doch am Anfang das Subjekt ganz, ganz klar beschrieben. Das Subjekt am Anfang ist der eine, dessen Namen wir jetzt in diesem Gottesdienst schon vielfach besungen haben. Der Name über alle Namen, es ist Jesus. Von Jesus ist die Rede. Seid so und euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Um diesen Christus Jesus, um diesen Messias Jesus, um diesen einzigartigen Namen, um den geht es. Was hat der getan? Was hat der vollzogen? Was ist mit seinem Namen für alle Ewigkeiten verbunden? Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Soweit er. Soweit ist er das Subjekt. Und jetzt findet an der Peripetie, am Wendepunkt, findet jetzt ein Subjektwechsel statt. Jetzt ist er nicht mehr im Rennen. Und jetzt heißt es, was Gott tut. Darum hat auch er, Gott, ihn, Jesus, erhöht. Und hat ihm den einen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Im Ende ist Jesus der, der etwas bekommt. Und das große Subjekt im zweiten Teil ist der Vater, der über alle Maßen den Sohn hier erhöht. Wie erhöht er ihn? Er hat ihm den Namen gegeben, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, allerer derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und jetzt spätestens hier am Ende wird ja klar, jetzt wird's wirklich königlich. Insofern ist der Palmsonntag tatsächlich ein königliches Ereignis. Das königliche Ereignis, das da beschrieben wird, ist natürlich dieser Einzug Jesu nach Jerusalem, so wie jeder davidische König natürlich nach Jerusalem einziehen muss. Aber er ist in dieser Ableitung, er ist in der eigenartigen Passionsverschiebung nicht erkennbar. Und es spielt ja die ganze Passionswoche die Rolle. Natürlich ist das königlich. Alles, was da abläuft, ist königlich, aber so ganz anders. Der bekommt ja seine Krone, seine Dornenkrone. Der bekommt ja seinen Mantel, seinen ganz speziellen. Der bekommt ja die Adjutanten, die rechts und links von ihm auf dem Thron erhöht sind, wie es im Leitwort für diesen Tag heißt. Natürlich ist das königlich. Und doch scheint es noch einmal eine ganz andere Intronisation, eine ganz andere königliche Szene zu geben, die am Ende dann tatsächlich dasteht. Und von dem berichtet nun uns hier der Philipperbrief in einzigartiger Weise. Das wüssten wir alles nicht, wenn Gott uns das nicht offenbaren würde. Wenn es uns nicht offenbaren würde, dann wäre ja für uns mit der Himmelfahrt ja alles zu. Wir würden ja nicht mehr weitersehen. Aber Gott lässt uns durch den Heiligen Geist in diesem Christushymnus weiterschauen, was denn geschehen ist mit dem Ostertag, was geschehen ist mit der Himmelfahrt, was geschehen ist mit dem Durchgang durch alle Himmel und er sich zu Rechten des Vaters gesetzt hat und dort jetzt eben ist und wartet, bis ihm alle Feinde zum Schemen seiner Füße gelegt werden. All diese wunderbaren Aussagen, die sind ja da. Uns erleben wir tatsächlich jetzt hier ein ganz erstaunliches Ereignis, was uns im Philipperbrief in diesem zweiten Kapitel beschrieben wird. Hier gibt es also eine ganz besondere Namensverleihung. Eine ganz besondere Namensverleihung. Der hieß ja immer schon Jesus, aber jetzt wird dieser Name zum Namen aller Namen. Es wird zum Thronnamen. Zum Thronnamen. Mit dem Thron Gottes. Mit dem Thron Gottes. Verbindet sich in alle Ewigkeiten ein Name, der Jesus-Name, mit dem Thron des einzigen und wahren und lebendigen Gottes, verbindet sich fortan ein Name mit dem Jesus-Name. Und das gilt für alle Ideologien, für alle Religionen, für alle Weltanschauungen. Sie bekommen keinen Zugang zum Thron Gottes in alle Ewigkeiten. Ohne diesen Namen. Johannes 14, 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott dem Vater als allein durch den Sohn. Über diesem Thron, über dem Thron Gottes steht ein Name, der Jesus-Name. Zugang zum Thron. Nur über den Jesus-Namen. Es ist der einzige Thronname, der jetzt proklamiert wird. Ob das die Welt so sieht, ob das akzeptiert wird, ob die Mehrheit das gut findet, ob das kompatibel ist mit Weltanschauung, Religion in dieser Seite, ob das gerade reinpasst, ob das resonanzorientiert sinnvoll ist. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nur um eine einzige Sache, dass er sagt, das ist der Name. Ich nenne den einen Namen, der über alle Namen ist. Das ist der Name Jesus, eine Namensproklamation. Und es findet eine unwahrscheinliche Akklamation, eine Ausrufung statt. Dass jetzt alle Knie sich beugen, diese Anbetung vor diesem Namensträger, vor diesem Jesus findet statt. Und alle Zungen haben es zu bekennen. Also Anbetung, Bekennen und Namensnennung, das ist der entscheidende Einstieg, wo der lebendige Gott in Jesus Christus seine Intronisation bekommt. Wunderbar, heilig wird das beschrieben. Und so steht am Ende dieses Textes dieser großartige Jesus-Namen. Und natürlich, das für uns Interessante und Spannende ist ja, die werden miteinander diesen Jesus-Namen kennen und lieben und ihn besingen, auch heute Morgen ja besungen haben in unseren Liedern. Und dass unser Herz und unseren Geist anregt und erfüllt, ist natürlich, dass es hier heißt in diesem Text, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen. Aller derer Knie, ja welche denn, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, der Kyrios ist, Jahwe ist, Gott ist, zur Ehre dieses Gottes des Vaters. Was ist denn da abgelaufen? Da ist was Unglaubliches abgelaufen, da hat Gott einen Schwur geleistet im Propheten Jesaja im Kapitel 45. Und dort im Propheten Jesaja sagt Gott, sagt von sich, mir sollen sich alle Knie beugen, mir. Und das, was dort von Gott gesagt ist, wird nun hier Gott dem Sohn zugesprochen. Und jetzt gilt's. Seit Golgatha gilt's. Jetzt ist es in Kraft gesetzt. Natürlich gerade die große Diskussion, das können Sie sich vorstellen, in den letzten 2000 Jahren bei Philipper 2. Wie haben wir das zu verstehen? Wie haben wir es zu verstehen, dass es hier heißt, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der und alle Zungen bekennen sollen? Und hat man das versucht, ein bisschen deutlich zu machen mit diesem Dreiklang? Man hat mit dem Himmel die Engelswelt und mit der Erde die Menschen und mit dem unter der Erde die Verstorbenen irgendwie gemeint, dass die irgendwie die drei Etappen da umfassend gedacht sind. Und andere sagen, wir wissen es eigentlich gar nicht, aber es steht erst einmal da, dass es alle sind, alle, die werden hier den Namen Jesu benennen und alle werden ihre Knie beugen und alle werden tatsächlich mit ihren Zungen bekennen sollen, dass Jesus der Herr ist. Und dann hier müssen wir sagen, an dieser Bibelstelle wird es uns doch nicht so klar, wie das aussehen wird, dass alle den Namen Jesus nennen. Wir wissen es noch nicht, wie die alle ihre Knie beugen. Wir wissen das hier noch nicht. Man kann ja ganz unterschiedlich seine Knie beugen. Man kann seine Knie beugen, weil einem hinten einer reintritt. Nicht wahr? Und dann geht man gezwungenermaßen auf die Knie. Gibt's auch. Man kann seine Knie beugen vor einem unglaublichen Eindruck der Autorität. Und man kann seine Knie beugen vor einer begeisternden Liebe. Das ist ganz verschieden. Alles Kniebeugen. Und sehen Sie, das ist die Dimension der Heilsgeschichte, die vor uns liegt. Das ist die Dimension der Heilsgeschichte, die jetzt noch vor uns liegt. Oder ich sage es mal andersrum. Bleiben wir doch mal bei uns. Bleiben wir doch in diesem Raum. Wie beugen Sie denn Ihre Knie vor diesem Jesus? Weil sie einer zwingt? Oder weil sie vielleicht eine Ahnung von der Autorität Gottes haben? Oder weil sie ihn lieben? Weil sie ihm begegnet sind? Menschen, die Jesus begegnet sind, denen muss man nicht hinten reintreten, dass sie auf die Knie gehen. Denen muss man noch nicht einmal den Vorhang wegziehen, dass sie eine kleine Ahnung haben, wer Gott ist. Sondern die gehen aus einem ganz anderen Motiv auf die Knie. Alle die Schönheit Himmels und der Erde ist verfasst in dir allein. Nichts soll mir werden lieber auf Erden als du, dieser Jesus-Name. Haben Sie ihn so erlebt? Was haben Sie denn dann da erlebt? Was haben Sie denn bei diesem Namen erlebt, als Sie ihm begegnet sind? Ganz viele von uns haben doch erlebt, dass der lebendige Gott sie berührt hat in Jesus und ihnen zugesagt hat, dass er ihnen alle ihre Sünde vergibt, alles wegnimmt. Alle die Ungerechtigkeit, alle Last der Biografie, all dessen, was ihnen bewusst war. Und wir leben ja alle vom Eisbergmodell mit dem, was uns bewusst ist. Und auch das Ganze, was uns nicht bewusst ist, hat alles weggenommen. An der Tür unserer jüngsten Tochter hing in diesen Tagen ein Schild mit der Aufschrift "Bitte nicht reinkommen" und dann in Großbuchstaben als Begründung "Unordnung". Sie können sich natürlich vorstellen, was wir getan haben. Wir sind reingegangen. Es war berechtigt. Was uns gefreut hat, war die Erkenntnis. Die Erkenntnis ist schon viel wert. Dass ich das erkenne, Herr, so wie ich bin, du und ich, das geht nicht. Bitte nicht reinkommen. Erinnern Sie ein ganz klein bisschen, wo das in der Bibel beschrieben wird, immer wieder wird das beschrieben. Da gibt es diese Szene, wo Petrus mit Jesus in diesem Schiff ist und eine ganz eindrückliche Gotteserfahrung macht. Dieser Fischzug, Lukas 5, diese verkappte Berufungsgeschichte des Apostels. Und dass diese ganzen Fischmengen dann da war, dann heißt von Petrus nicht, wow, super cool. So er sagt, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Wir zwei, wir passen überhaupt nicht zusammen. Er hat ja recht. Aber da hat er genau das erlebt, dass der lebendige Gott in Jesus in sein Zimmer reinkam, das Zimmer seines Lebens, wo das Schild dran stand, bitte nicht reinkommen, Unordnung. Und dann kommt er da rein und macht Ordnung, spricht gerecht, heiligt und umfängt uns mit einer Liebe, wie uns niemand auf dieser Welt lieben kann und lieben wird. Haben Sie ihn so erlebt? Haben Sie ihn so erlebt? Wenn Sie ihn so erlebt haben, dann ist für Sie Philipper 2 überhaupt kein Thema. Dann wissen Sie aufgrund des Individuums, aufgrund Ihrer ganz persönlichen Erfahrung, was das innerste Ziel nur sein kann, in welcher Weise sich alle Knie zu beugen haben und alle Zungen zu bekennen haben. Aber wir wollen uns ja nicht nur auf unsere eigene individuelle Erfahrung verlassen, sondern die anderen Worte unseres Gottes machen klar, wie er angebetet werden will, wie er den Namen genannt haben will. Das Ziel der Heilsgeschichte ist sowas von klar. Wenn das innerste Geheimnis unseres Glaubens, die Hingabe Jesu aus Liebe am Kreuz, ist für die Sünden der ganzen Welt, dann ist das eine Ziel, dass aus Liebe alle Knie sich beugen und dieser Name Jesus genannt wird. Aus Liebe alle Knie sich beugen und dieser Name Jesus genannt wird. Vorher ist er nicht fertig. Dass bis dahin noch viele Etappen der Heilsgeschichte sein werden, das wissen wir selbst in unserem kleinen Menschenkopf, bei all der begrenzten Verständnisebene und der begrenzten Offenbarung, die uns zuteil wird. Aber da geht's hin. Das ist das Ende von dem Anfang, dass der eine sich entschieden hat, damit das am Ende der Vater tut. Und wenn das für uns klar ist, dann sind wir heute Morgen ganz viele hier, Hunderte natürlich, die heute Morgen sogar schon wirklich ganz real ihre Knie gebeugt haben vor den einen Namen, vor dem Jesus-Namen. Und vor diesem Jesus an diesem Sonntagmorgen auf die Knie gegangen sind, gedankt haben, dass er sie liebt, dass er sie geheiligt hat, dass sie gerecht gesprochen hat, dass er sie in seinen Händen trägt, dass er sie zum Ziel bringt. Ich bete dich an, Herr Jesus, ich bete dich an. Verstehen Sie was? Sie, die Sie mit mir glauben dürfen, Sie stehen jetzt schon am Ende. Sie stehen jetzt schon am Ende. An welchem Ende denn? Wann haben wir denn das Ende? Das Ende haben wir, so können wir es doch entdecken, zumindest aus der, wie gesagt, innerweltlichen Perspektive, die uns Gott gibt. Das Ende haben wir doch dann in Offenbarung 5. Dort in Offenbarung 5, da heißt es doch dann, und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf Erden und unter der Erde ist und auf dem Meer, und alles, was darin ist, die hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt, dem Lamm, sei Lob, Ehre, Preis, Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Gestalten sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Das sind sie. Das heißt, Sie und ich, die wir des Glaubens sind, stehen mit unserem Leben heute schon am Zielpunkt der Heilsgeschichte. Das ist genial. Wir beten heute schon Jesus an. Wir beten heute Jesus an. Das eine, was am Palmsonntag rauskommt. Ich bete Jesus an. Und wenn Sie es irgendwie tun wollen und halbwegs auch von Ihren Knien wieder hochkommen, ab einem bestimmten Alter geht das ja nicht mehr, nicht wahr? Weiß ich auch. Aber wenn Sie es noch können, dann bitte ich Sie, dann tun Sie das auch heute. Ich werde einmal auf die Knie gehen für diesen Jesus-Namen und ihn anbeten. Sie werden es auch in Ewigkeit tun. Aus Liebe. Und dann gibt es ein Unten und ein Oben. Das ist ja eine Wegbeschreibung, die ist ganz eindrücklich. Ganz eindrücklich. Die Wegbeschreibung, die wir hier vor uns haben, die kennen wir ja aus dem irdischen Weg von Jesus. Wir wissen das ja. Und diese Wegbeschreibung zeigt uns ganz entscheidend, wo es anfing. Es fängt ganz oben an. Es fängt im Vaterhaus an. Und im Vaterhaus erleben wir ein absolutes Phänomen. Wir erleben ein Erkennen des tiefsten Geheimnisses von Jesus. Das tiefste Geheimnis von Jesus ist doch, dass er Jesus, der eingeborene Sohn Gottes, ist der absolut Freie. Frei sein, Basislagertag, das Thema. Wer hat mehr Freiheit als dieser Jesus? Eine Freiheit, die können wir gar nicht erfassen mit unserem kleinen Menschenhirn. Eine solche Freiheit in diesem Jesus war. Und in dieser absoluten Freiheit, die er hatte, entscheidet er sich, diese Freiheit bewusst zu verlassen aus Liebe. Das ist das Geheimnis von Jesus. Der freie Gehorsam durch das Muss der Liebe. So könntest du überschreiben. Der freie Gehorsam durch das Muss der Liebe. Was motiviert ihn? Was bewegt ihn? Was treibt ihn an? Eine solch unglaubliche Liebe. Zu wem denn? Zu wem? Zum Vater. Zuallererst zum Vater. In unserem Gott, in der Mitte unseres Gottes, ist eine solche Liebe, eine solche unglaubliche Liebe vom Vater zum Sohn und vom Sohn zum Vater in dem einen Geist, ist unwahrscheinlich. Und diese Liebe treibt ihn an. Und die Liebe zu Ihnen und zu mir. Und deswegen geht er einen absolut irren Weg, der in diesen Strophen natürlich wunderbar eindrücklich beschrieben wird. Wie gesagt, viele von uns kennen die Texte ja auswendig. Er hielt es nicht als einen Raub. Er, der in der göttlichen Gestalt war, der in der Form, der im Wesen, der Seinsweise, so müssten Sie sagen, der in der Seinsweise Gottes war, er hielt es nicht wie ein Raub, wie ein geraubtes Fest. Er krampfte nicht das, was ihm eigentlich gehörte, sondern er entäußerte sich. Da steht dieses Wort, er entleerte sich, er gab das ab. Er gab das tatsächlich ab. Er gab das alles ab. Wir können das nur ahnen, was das bedeutet. Das alles abzugeben, was zu ihm gehörte, dieser unwahrscheinlichen Herrlichkeit und unwahrscheinlichen Freiheit des Sohnes. Er gab das alles ab. Alle Rechte, die er hatte, alle gab er ab. Und passte in ein paar Pfund Mensch hinein, die in der Krippe von Bethlehem lagen, mit all dem, was dazugehörte. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam. Er war der Erscheinung nach wie ein Mensch da. Soweit alles im Reimschema wunderbar da, wunderbar da. Und dann bricht das Reimschema, wenn Sie das im Griechischen sehen könnte, bricht das Reimschema, es gibt so eine Überzeile. Und diese Überzeile, die heißt, dass er war gehorsam bis zum Tod und dann müsste es eigentlich fertig sein. Und dann kommt eine Überzeile, die heißt, ja, zum Tod am Kreuz. Dadurch wird es nochmal überzogen, nochmal betont, nochmal beschwert. Und diese Überzeile ist auf der einen Seite der Tiefpunkt des Abstiegs. Ja, zum Tod am Kreuz. Und diese Zeile ist gleichzeitig der Start zum Höhepunkt. Deswegen dieser eigenartige Text. Jesus hat ihn ja selbst gesagt, des Menschensohn muss erhöht werden am Kreuz. Das ist ja widersprüchlich in sich und doch wir verstehen es natürlich inzwischen. Gott sei Dank, dass diese Erniedrigung zum Tod am Kreuz gleichzeitig der Anfang der größten Erhöhung bedeutet, die ihm zuteil geworden ist. Er hat tatsächlich diesen Weg auf sich genommen. Das war ihm von vornherein bewusst. Und damit stellt er aber, und das muss uns jetzt klar sein, damit stellt er die gesamte Weltsystematik auf den Kopf. Er sagt, die Welt läuft eigentlich komplett anders, als ihr das hier meint und lebt und täglich tut. Oder anders formuliert, wie wird die Welt gerettet? Wie wird die Welt gerettet? Wie wird die Welt zum Ziel geführt? Wer schafft es mit dieser Welt? Und dann hören wir, einer, der aus Liebe sein Leben gab, der hat es geschafft. Das steht alles auf dem Kopf, das ist nicht richtig, das kann nicht funktionieren. Wenn du dieser Welt was tun willst, dann musst du möglichst viele sammeln, viele Mittel haben, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie halbwegs Vernünftiges hinkriegen. Dann schaffst du es halbwegs, diese Welt zu stabilisieren mit all dem, was schwierig ist. Und wie schwierig das ist, erleben wir doch jeden Tag. Und jetzt sagt der eine, nein, es läuft ganz anders. Ich gebe alles auf, ich gebe mich selber hin, ich liebe, ich gehorche und das schafft die Wende. Sie kennen diesen kleinen Satz von der Hummel, dass ja eigentlich nach einfachen physikalischen Berechnungen eine Hummel gar nicht fliegen kann. Nach einfachen physikalischen Berechnungen. Und dann lautet der Satz, gut, dass die Hummel das nicht weiß. Ja? Ja? Also sie fliegt fröhlich weiter, obwohl eigentlich so wie sie aussieht, kann das gar nicht funktionieren. Und das denkt man, das wäre bei Jesus auch so gewesen. Also Herr Jesus, ist ja nett mit deiner Liebe. Gut, dass du das nicht weißt, dass das hier gar nicht so funktioniert. Und dadurch ist dir, nein, das ist bei Jesus nicht so. Jesus weiß ganz genau, wie diese Welt läuft. Ganz genau. Er kennt auch den Gegenspieler. Er kennt ihn. Er kennt die Systeme dieser Welt. Er kennt das Schema dieser Welt, wie es im Römerbrief heißt. Er kennt den Geist dieser Welt. Ganz genau. Und er ist ganz tief davon überzeugt, innergöttlich zutiefst überzeugt, dass wir die Welt nicht retten. Nur eines wird die Welt retten, nämlich der eine, der liebt. Der Gehorsame, der liebt, rettet die Welt. Das ist das Prinzip der Christen. Ist doch irre. Ist doch komplett irre. Und doch stehen wir da und sagen, ja, stimmt. Und deswegen ist er diesen Weg gegangen, ein Weg gegangen, den wir, wenn wir ihn nachvollziehen, auch in diesen Tagen für uns nachvollziehen, und wir haben ja viele von uns schon das jetzt jahrzehntelang getan, immer wieder neu faszinierend davorstehen, wie er bereit war, diesen Weg zu gehen. Ein völlig irren Weg, ein völlig irren Weg. Er, der nichts getan hat, der heilig war, der einzigartig war, sich in dieser Weise beschmutzen zu lassen, beschimpfen zu lassen, missbrauchen zu lassen, in einer Art und Weise sich in den Dreck ziehen zu lassen, das ist unglaublich, ganz abgesehen von diesem Martyrium, das er auf sich genommen hat, der geliebt hat, keine Widerworte hatte, bis zum Tod am Kreuz. Das entscheidende, innerste Geheimnis von Jesus war der Gehorsam aus dem Muss der Liebe für ihn, den Freien. Das hat er getan. Das hat er getan. So, und wenn das für uns klar ist, wenn dieses Unten für uns klar ist, dann ist auch das Oben klar, dass jetzt dieser eine über alle Maßen erhöht wird. Über alle Maßen. Und deswegen ist fortan dieser Abstieg, dieses Unten, und dieser Aufstieg, dieses Oben, die Lebenslinie für Jesus. Und, Sie ahnen es schon, auch die Lebenslinie aller seiner Leute. Denn jetzt kommt das Dritte. Also nach Anfang und Ende, nach unten und oben kommt das Dritte. Es gibt einen davor und einen danach. Denn, ja, das ist für Paulus sehr, sehr, sehr wichtig. Dieses Lied, sei es nun von ihm, sei es von wem auch immer, sei es ergänzt oder wie auch immer, vieles bleibt im Dunkeln. Dieses Lied hängt nicht im luftleeren Raum. Sondern was wir auch seit 2000 Jahren machen, machte ja Paulus auch. Er begründet dieses Lied, er nimmt es als Begründung für eine, er zitiert es als Begründung für etwas, was ihm ganz, ganz wichtig ist. Er schreibt ja einen Brief. Und dieser Brief ist nicht nur, ich nenne euch mal ein schönes Lied, sondern dieses Lied ist eingebettet in ein Davor und ein Danach. Und wenn Sie jetzt mal gucken, also das Davor und das Danach im Philipperbrief, dann sind Sie ganz überrascht. Denn Paulus schreibt diesen Brief ja selber aus einer ganz eigenartigen Situation. Er selber ist im Gefängnis. Wir können wieder diskutieren, in welchem. Nehmen wir mal Rom an, er ist im Gefängnis in Rom und bekommt die entsprechenden Verhandlungen mit. Es sieht schwierig aus und das Umfeld, das christliche Umfeld ist auch nicht gerade erquickend, wenn Sie Philipper 1 lesen. Da gibt es viele, die auf seinen Kosten sich hin noch versuchen zu profilieren, aus der Gemeinde Jesu. Und es ist echt alles schwierig und hochkompliziert. Das scheint ihn aber in gar keiner Weise zu stören. Und von seiner eigenen Situation blendet er über zu der Gemeinde in Philippi. mit der ihn eine ganz wunderbare, intensive Geschichte verbindet. Das ist diese Gemeinde, mit der er auch in einer finanziellen Unterstützungsverhältnis steht. Die haben immer wieder auch das Missionswerk Paulus unterstützt. Wunderbar, nicht viele durften das, aber denen hat er es zugestanden. Und denen schreibt er im Philipperbrief ja einen Dankschreiben. Und er weiß ja, wie die ticken in Philippi. Und dass die anfangen ein bisschen, schlieren zu lassen. Da werden dann 5 Grade sein gelassen. Und ach, das alles ist so mühsam und schwierig und angefochten. Und unser Paulus, den wir so schätzen, sitzt im Gefängnis. Und das Ganze ist einfach nicht schön. Was nicht schön? Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Lindigkeit lasst kund werden allen Menschen, der Herr ist nahe. Wo ist das Problem? Wandelt nur würdiges Evangelium, heißt es direkt davor. Und jetzt kommt der Satz, direkt vor dem Philipperbrief, Kapitel 2, 5. Euch in Philippi ist es gegeben. Man könnte jetzt in unserer Sprache übersetzen, ihr habt ein Geschenk bekommen. Ja, was denn für ein Geschenk? Ihr habt das Geschenk bekommen, nicht nur an Jesus Christus zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Nein. Und das gilt jetzt nicht nur für ihn, Apostel Paulus, das gilt auch für die Gemeinde. Seid gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Das wird da vorgeschrieben und danach geht es gerade so weiter. Haltet fest am Wort des Lebens, lebt ohne Makel, ohne Tadel, tut alles ohne Murren und auch wenn ich geopfert werde bei eurem Opfer und Gottesdienst, ich freue mich und werde mich weiter mit euch allen freuen. Merken Sie, wo der Text hängt? Menschen, die aus Liebe zur Erfahrung mit Jesus, vor diesem Jesus auf die Knie gegangen sind. Menschen, die das Geheimnis von unten und oben und von der eigentlichen Weltregierung verstanden haben. Erleben nun ein drittes, dass sie mit, ich sag's mal so ein bisschen einfach, dass sie mit verbacken werden mit dem Leben von Jesus. Können Sie sich das vorstellen, was ich meine? Das heißt, das kriegen Sie gar nicht mehr auseinander. Stellen Sie sich die schlimmsten angebrannten Töpfe vor oder irgendwas, was Ihnen da hilft oder irgendwas, wo Sie das kriegen Sie nicht mehr auseinander. Das ist eine einzige Einheit, was da zusammen ist. Dieser Jesus auf der einen Seite und seine Leute auf der anderen Seite. Das heißt, das, was er gelebt hat, das leben jetzt die Seinen wieder. Das versuchen die Apostel in ihren Briefen seit 2000 Jahren der Gemeinde mitzugeben. Das geschieht in ganz unterschiedlicher Weise, in ganz, ganz unterschiedlicher Weise. Wie dieses Einssein, dieses Verbackensein mit der Geschichte Jesu aussieht, ist total verschieden. Jetzt nehmen Sie nur einmal den heutigen Tag, wie verschieden Jesus sich mit den Seinen verbeckt. Heute. Da gibt es heute Menschen, heute auf dieser Erde, die heute eins leben mit Jesus insofern, als die heute eins mit Jesus ihr Leben für diesen Jesus lassen, physisch lassen. Da gibt es andere, die hängen mit diesem Jesus in Situationen drin, die sind unerträglich, aber sind eins mit diesem Jesus. Und da gibt es Menschen, die sind in Gehorsamswegen hineingenommen, eins in Gehorsamswegen mit diesem Jesus und gehen genau da ihre Spur. Das heißt, das, was wir, wenn wir es richtig verstehen, hier bekommen ist, so sieht der Apostel Paulus das ist aus seiner Sicht ein Geschenk. Wie kann man das verstehen? Man kann es einmal verstehen, wenn man anfängt, es zu erleben, natürlich ganz klar, aber der Kopf hilft ja manchmal auch. Man kann es verstehen, wenn man sich das deutlich macht, was für ein Vorrecht das ist aus der Sicht der Jesus-Leute, so verbacken zu sein mit dem einen, der den Namen über alle Namen trägt. Mit dieser Person, die Zielperson der ganzen Heilsgeschichte ist, so verbunden sein zu dürfen. Meine Güte, was machen wir schon ein Geschiss auf dieser Erde, um mit irgendjemandem in eine Verbindung zu treten? Sie kennen das doch. Da steht irgendwo der Richtige, der gerade wichtig ist oder die Richtige. Sei es aus der Politik oder aus den Medien, aus dem Showbusiness. Und sie haben es tatsächlich geschafft, mit der Person für einen Blitz eines Fotos auf derselben Seite zu sein, ohne dass sie es montiert haben. Das ist für manche der Höhepunkt ihrer Existenz, nicht wahr? Ja. Und sie haben tatsächlich, man sollte es nicht glauben, vielleicht mal ein Autogramm bekommen von dieser Person. Das wird noch gerahmt und irgendwo in ein Zimmer gehängt. So sind sie mit dem verbacken, meine Zeit. Und jetzt haben Sie und ich, die wir Jesus gehören, eine Lebensidentität mit ihm. Eine Lebensidentität mit ihm. Klar, habe ich zur Vorbereitung für heute Morgen nochmal meine ganze Philipper 2-Serie der letzten 25 Jahre angeguckt. Und es ist ein Beispiel dabei, das ist brauchbar, das sage ich Ihnen jetzt gerade nochmal. Vor 12 Jahren hier gesagt, also wenn Sie vor 12 Jahren und so, also okay. Wenn Sie auf dem Petersdom stehen, kann man, dann gucken Sie von hinten auf die Apostelfiguren, die Sie von vorne vom Petersplatz sehen. Und ich war so enttäuscht. Von vorne sind das gigantische Figuren, ausgearbeitet mit allem, was dazugehört. Aber die sind nicht voll, das sind nur Scheiben, die sind abgeschliffen, hinten platt, völlig platt. Und verstehen Sie, das macht Gott mit ihnen nicht. Der macht sie ganz, der will eine echte Jesus-Signatur. Der will sie ausformen, ausprägen, ausgestalten. Der bleibt nicht dabei mit so ein bisschen Aussehen wie ein Apostel, sondern nimmt das richtig ernst und fängt da an, sich in sie hineinzuquetschen, sich mit ihnen zu verpacken, wie es auch immer sein muss. Und wir sagen, nee, Herr, und dann wiederum doch. Und ganz langsam, dauert so ein paar Jahrzehnte, verbeckt er sich mit uns und sagt, du hast das Vorrecht, mit mir in einem sein zu dürfen. Ach, das ist das, was Paulus mit diesem schlichten Sätzchen meint. Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Das ist gemeint, wenn der Apostel Paulus sagt, ich bin dazu bevorrechtigt, gleichgestaltet zu werden seinem Sterben, damit ich auch gleichgestaltet werde seiner Auferstehung. Das ist gemeint. Deswegen braucht sich Jesus bei Ihnen und bei mir nicht entschuldigen für Wege, die mit uns gehen. Überhaupt nicht. Deswegen kann der Apostel Paulus sagen, ihr braucht euch um mich jetzt persönlich überhaupt keine Sorgen machen. Mir geht es ausgezeichnet. Ich erlebe einen Gleichklang zwischen dem Haupt und mir, einem kleinen Glied an diesem Leib des Christus. Was sollte Schöneres mir noch widerfahren als das Geheimnis der Identität zwischen dem Haupt und seinem Glied. Und deswegen gibt es ein Davor und ein Danach für diesen Text. Ihr in Philippi, ihr seid über die Maßen Beschenkte. Ihr habt ein besonderes Geschenk bekommen, dass ihr nicht nur glauben dürft, sondern teilhabt der Leiden des Christus. Und jetzt lebt ohne Makel, ohne Murren, bis zum Tag der Offenbarung. Der Text, der hat ja ganz verschiedene Facetten. Er sagt uns, was rauskommt am Ende. Er sagt uns, wie es geht, mit welcher Methode. Und er sagt uns, dass wir daran teilhaben. Also ist ein Text mit einem genialen Ergebnis, mit der einzigartigen Methode und mit dem Geschenk, dass ich daran teilnehmen kann. Und deswegen beten wir heute diesen Jesus an und gehen aus Liebe zu ihm auf die Knie. Und deswegen nehmen wir diese Methode der Hingabe aus Gehorsam für unser Leben auf. Und deswegen preisen wir ihn über die Teilhabe unseres kleinen Lebens an seiner inneren Lebenswirklichkeit. Anbetung, diesem Namen über alle Namen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, es ist uns eine Ehre, es ist uns ein Vorrecht, es ist uns ein ganz tiefes Glück, es ist Ausdruck unserer Liebe, dass wir hier vor dir stehen und deinen Namen nennen, in diesem Raum, an diesem Ort, zu dieser Zeit. Dein Name ist der Name aller Namen. Wir beten dich an. Ich danke dir für jeden in diesem Raum, der mit mir aus Liebe vor dir seine Knie beugt und deinen Namen ausspricht. Anbetung sei dir. Und danke, dass wir das sehen dürfen, in großer Schönheit und Klarheit sehen dürfen, mit welcher unglaublichen Kraft alles auf dieses eine Ziel zuläuft, dass das All diesen einen Namen anbetet aus Liebe. Und dann danken wir dir, dass du diesen Weg gegangen bist. Wir danken dir für dieses innerste Geheimnis unseres Glaubens, dass der freie Gehorsam war aus dem Muss der Liebe. Und wir wollen das ganz tief erkennen, dass du auch uns zu solchen Menschen machen willst, die in diesem Gehorsam leben. In welcher Facette es auch für uns heute dran ist. Und wir geben dir die Ehre, dass du uns teilhaftig werden lässt an dir, dass du dich mit uns verbeckst und dass du dich jetzt in uns ausprägen willst, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr, Dank sei dir. Wir bitten dich, dass das gehörte Wort zur Anbetung führt, zum Weg des Gehorsams, zum Glück der Gemeinschaft mit dir. Höre uns, wenn wir gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.